Welcome back to
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von WhatsApp Puff. Hallo Walter.
Guten Tag Martin.
Wie geht es dir?
Ja, ich habe einen Frosch im Hals. Wir werden sehen, ob er sich anständig benimmt.
Wir werden ihn schon herausbekommen. Wir werden heute über die Konzile nach der Reformation sprechen. Es gab etwas Verwirrung. Wir haben wohl die einzelnen Konzile, das von Trient, das Erste Vatikanum und das Zweite Vatikanum, nicht klar genug voneinander getrennt.
Das war etwas durcheinander. Bringen wir das in Ordnung.
Genau, dann fangen wir mit einem Gebet an.
Danke.
Unser himmlischer Vater, danke, dass du uns die Gelegenheit gibst, dein Wort und auch die Geschichte zu studieren und alles in Bezug zueinander zu setzen. Bitte segne uns, erleuchte unseren Verstand und hilf uns in Jesu Namen. Amen.
Amen. Ach Martin, wir haben uns so hineingearbeitet, was alles genau passiert und wie alles zusammenpasst, dass wir sorgfältig aufpassen müssen, unsere Historizität richtig wiederzugeben. Wir sprechen heute über Papst Franziskus Verstehen, die Konzile nach der Reformation, um zu zeigen, dass es verschiedene Konzile gab und auch einige Dekrete zwischen den Konzilen.
Das ist sehr wichtig.
Und welche Auswirkungen sie auf das Geschehen heute haben. Bei all dem ist natürlich das Resultat wichtig. Was waren das für Erlasse? Welche Aussagen wurden getroffen? Was ist das Endergebnis von all dem? Das wollen wir uns alles ansehen. Um die Sache ins richtige Licht zu rücken, wollen wir gleich etwas Geschichte betrachten.
And let's see how we can put the progression in the correct.
Schauen wir, ob wir die Entwicklung in die richtige Reihenfolge bringen. Fangen wir mit einer Aussage vom Geist der Weissagung an. Das steht im Großen Kampf, Seite 193.
Fearlessly.
Furchtlos verteidigte Luther das Evangelium gegen die von allen Seiten losbrechenden Angriffe. Das Wort Gottes erwies sich als mächtige Waffe in jedem Streit. Mit diesem Wort kämpfte er gegen die angemaßte Autorität des Papstes und die vernunftgemäße Philosophie der Gelehrten und damit widerstand er ebenso fest wie ein Fels der Schwärmerei, die sich mit der Reformation vergeblich zu verbinden suchte. Martin, das ist eine sehr interessante Aussage. Drei Dinge sind hier hervorgehoben. Und er gebraucht das Wort als mächtige Waffe im Streit, um diese drei Dinge zu tun. Nummer eins, er gebrauchte das Wort, um gegen die angemaßte Autorität des Papstes zu kämpfen. Müssen wir das heute immer noch tun?
Ja.
Wir müssen das Wort gebrauchen, um gegen die angemaßte Autorität des Papstes zu streiten. Sonst ertrinkt die Welt in all den Falschheiten.
Richtig.
Das ist einer der Gründe, warum wir so hartnäckig dabei bleiben, diese Serien zu bringen.
Ja, um Leuten bewusst zu machen, dass die Art, wie sie Autorität durchsetzen, nicht mit der Bibel übereinstimmt.
Richtig. Auch süße Worte und sanfte Weisen, die von Irrtum durchdrungen sind, die der Bibel völlig widersprechen, sind ein höchst gefährlicher Trank. Wir müssen also das Wort dazu gebrauchen, gegen die angemaßte Autorität des Papstes zu streiten. Das Zweite, wogegen er kämpfte, war die vernunftgemäße Philosophie der Gelehrten. Das ist eine sehr interessante Aussage, denn Christus schlug sich auch mit den Schriftgelehrten und Pharisäern herum.
Ja.
Die Gelehrten bestanden fest auf der Schrift, die aber nie so geschrieben war, wie sie es dachten. Oder es bedeutete etwas anderes, als sie hineinlasen.
Richtig.
Wir haben heute genau das Gleiche, dynamische Äquivalenz. Was ja vielleicht dynamisch sein mag, aber nie äquivalent. Das Dritte ist dann, dass er wie ein Fels dem Fantanismus der Schwärmerei widerstand, die versuchte, sich mit der Reformation zu verbinden. Fantanismus war in jenen Tagen etwas anderes, als es heute ist. Fanatismus bezog sich damals auf diese emotionalen Erfahrungen, die wir in unserer letzten Folge von WhatsApp besprachen. Sie neigten dazu, die Ordnung in der Kirche zu zerrütten. Dabei herrschte die Vorstellung, dass der Geist führen müsse und das Wort nicht die Norm ist. Sondern was immer der Geist diktiert. Wir sahen, wie es aus dem Zweiten Vatikanum heraus sehr betont wurde, dass der Geist die Norm sein sollte und nicht die Schrift. Aber jetzt muss man ja versuchen, den Protestantismus zu befrieden, wenn man den Protestantismus auch zur Herde dazu bringen möchte. Also packt man es sind diese wunderschönen Worte, und das hatten wir besprochen, indem wir uns die verführende Täuschung angesehen hatten. Diese drei Dinge, der Kampf gegen die angemaßte Autorität des Papstes, der Kampf gegen die vernunftgemäße Philosophie der Gelehrten, all diese griechischen Philosophien, die einbezogen worden waren und die der Schrift widersprechen.
Richtig.
Und gegen die gesetzesfreie Zone, das angeblich vom Geist getriebenen Phänomen, das für die Erfahrung des Gesetzes Gottes und das Wort Gottes beiseite schiebt.
Ja.
Alle gegnerischen Strömungen setzen auf ihre Art die Heilige Schrift beiseite. Siehst du das? Jede dieser drei greifen Gottes Worte an. Und da müssen auch wir tätig werden. Das ist unsere Aufgabe.
Ganz genau. Und sie machen auch gar kein Geheimnis daraus.
Nein. Die Reformatoren hielten mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg. Das war ihre Aufgabe.
Auch das katholische System macht keinen Hehl aus ihrer Haltung zur Autorität der Schrift. Sie sagen, sie stehen über ihr.
Gar nicht. Ganz genau. So ist es. Alle gegnerischen Strömungen setzen auf ihre Art die Heilige Schrift beiseite und erhoben menschliche Weisheit zur Quelle religiöser Wahrheit und Erkenntnis. Der Rationalismus vergöttert die Vernunft. Nun, Martin, haben wir nicht über die Vernunft gesprochen und die Schriften von dem Jesuiten Gula, der sagte, dass die Vernunft deinen Glauben unterrichten muss?
Stimmt.
Wogegen meiner Meinung nach die protestantische Version eine andere wäre, nämlich dein Glaube muss die Vernunft bestimmen.
Genau.
Rationalismus vergöttert die Vernunft und macht sie zum Maßstab der Religion. Die römisch-katholische Kirche, die für den Papst eine unmittelbar von den Aposteln übernommene und für alle Zeiten unwandelbare Inspiration beansprucht, bietet genügend Beispiele von Ausschweifung und Entartung, was allerdings unter der Heiligkeit des apostolischen Auftrags verheimlicht bleiben musste. Das ist interessant. Sie beziehen sich auf diese ununterbrochene Linie von Petrus bis zum gegenwärtigen Papst, die ihnen die Autorität gibt, sogar die Vorschriften Christi null und nichtig zu machen.
Ja, sagen wir besser, die angeblich ununterbrochene Linie der Autorität. Denn nur sie selbst beanspruchen das. Wie wir schon gesehen haben, sagt die Geschichte etwas anderes.
Richtig. Die Eingebung, auf die sich Münzer und seine Anhänger beriefen. Nun, Münzer war einer der Menschen, die die Schwärmerei in die protestantische Kirche hineinbrachten. Er war auch viel für den Bauernaufstand verantwortlich. Die Eingebung Münzers und seiner Anhänger stammte aus den wunderlichen Einfällen ihrer Einbildungskraft. Ihr Einfluss untergrub sowohl die menschliche als auch die göttliche Autorität. Lehrt nicht der Jesuitenorden, dass die Einbildungskraft das ist, was das Ergebnis kontrollieren wird?
Ja, denn es kommt von den Übungen Loyolas.
Genau.
Die Vorstellungskraft.
Wahre Christen betrachten die Heilige Schrift als die Schatzkammer der von Gott eingegebenen Wahrheit und als Prüfstein für jede Eingebung. Darauf beruht die Schlacht, die heute in der Welt tobt. Darauf beruht die Schlacht, die schon seit der Zeit Adams tobt.
Richtig.
Wenn wir diese drei Merkmale nicht identifizieren, werden wir von der Strömung mitgerissen, die uns über den Abgrund in die Vernichtung spült.
Genau. Deshalb müssen wir auch darüber sprechen.
Richtig. Sonst protestieren wir ja nicht.
Nein.
Und wogegen protestieren wir? Dagegen, dass die Schrift mittels Philosophie und Schwärmerei vernichtet und ausgelöscht wird.
Ja, und wenn du das nicht beleuchtest und es Menschen nicht zeigst, dann wirst du sogar von deiner eigenen Denomination mitgerissen, die selbst gar nicht katholisch sein muss, weil sie nicht erkennen, dass sie in Wirklichkeit eine katholische Lehre lehren.
Richtig. Wir wollen das jetzt mit dem Konzil klarstellen, damit es nicht missverständlich, sondern geschichtlich korrekt ist. Also das erste Konzil, das nach der Reformation abgehalten wurde, war das Konzil zu Trient. Das Konzil wurde zwischen 1545 und 1563 abgehalten. Es fand in verschiedenen Sitzungen statt. Und manchmal gab es lange Zeitspannen zwischen diesen Sitzungen. Es wurde natürlich von der katholischen Kirche angenommen. Das vorgehende Konzil war das fünfte Laterankonzil gewesen, das von 1512 bis 1517 stattfand. Das war noch vor der Reformation. Das nächste Konzil nach dem Konzil von Trient war das erste Vatikanische Konzil, das mehr als 300 Jahre später abgehalten wurde, von 1869 bis 1870. Das Konzil von Trient wurde von Paul III. Einberufen. Julius III. War damals noch nicht Papst, sondern ein Mitpräsident und Kardinal und Pius IV. Die Teilnehmerzahl bei den Abschlusssitzungen lag bei 255. Die Themen waren der Protestantismus und die Gegenreformation. Da fand das große Streitgespräch über die Rechtmäßigkeit des Protestantismus statt, ob es jetzt eine Bewegung, ein Protest oder eine Rebellion war. Und beim Konzil zu Trient entschieden sie, dass es eine Rebellion war, weil die Protestanten nicht an Sola Scriptura festhielten. Denn sie akzeptierten den Sonntag, der sich auf die Tradition der Kirche gründete. Das sagte auch der Erzbischof von Reggio in diesem Konzil. Und am Ende wurde die Reformation wegen dieser Aussage verdammt, weil sie eine Rebellion war.
Okay.
Und all die Lehren, vor allem Sola Scriptura, Rechtfertigung allein aus dem Glauben, Sola Christus, dass Werke nichts mit deiner Erlösung zu tun haben, all das wurde vom Konzil zu Trient abgelehnt. Dafür nahmen sie 17 dogmatische Erklärungen an, die zur Debatte stehende Aspekte der katholischen Religion abdenken. Das bedeutet, dass sie die katholische Haltung bestätigen und die protestantische Haltung verdammten. Das geschah beim Konzil von Trient. Nun, wie wichtig war denn dieses Konzil von Trient? Wenn wir uns Papst Franziskus ansehen, Papst Franziskus trifft sehr viele Aussagen, die scheinbar dem Konzil von Trient widersprechen. Und viele konservative Katholiken sind deswegen höchst aufgebracht, aber wir müssen das Motiv und das Spiel verstehen. Das Zweite Vatikanische Konzil war dazu da, um die getrennten Kinder zurück zur römisch-katholischen Herde zu bringen. Deshalb musste es einen Kompromiss geben, der die katholische Haltung nicht kompromittierte, sondern sie zu kompromittieren schien. Wir müssen beispielsweise sehr genau auf die Worte achten.
Richtig.
Hier haben wir einen sehr interessanten Videoclip über Bischof Schneider, der auf eine Frage zu den Irrtümern Luthers und den Kommentaren des Papstes antwortete, die doch zu sagen schienen, dass Luther richtig gelegen hatte, was ja dem Konzil von Trient widersprechen würde. Dieses Wechselspiel ist sehr wichtig. Hören wir einfach zu und sprechen anschließend darüber. Er hat einen ziemlich starken deutschen Akzent, aber man kann ihn sicher verstehen.
Eure Exzellenz, vielen Dank, dass Sie heute hier sind. Meine Frage ist, nachdem ja Häresie, Ketzerei besprochen wird, fällt einem ein Ketzer ein, nämlich Martin Luther, der Teil der 500-Jahr-Feier der Reformation ist, derer der Papst sehr bald gedenken wird. In einem Interview im Flugzeug sagt der Papst kürzlich, dass Martin Luther sich, Zitat, beim Thema Rechtfertigung nicht irre. Was ist Ihre Antwort auf die lutherische Ketzerei, auch zum Thema Rechtfertigung und den anstehenden ökumenischen Feierlichkeiten? Und wie antworten traditionelle Katholiken auf die Berichte, die erscheinen? Wir hatten schon eine unfehlbare Antwort auf die Irrtümer Martin Luthers gehabt. Das Konzil von Trient. Die Lehren vom Konzil zu Trient über die Irrtümer Luthers sind unfehlbar. Ex cathedra. Und Kommentare des Papstes im Flugzeug sind nicht ex cathedra.
Well, Martin, that was
very... Nun, Martin, das war doch sehr klar, oder?
So, what he said,
was er damit sagte, ist, dass die Kommentare des Papstes nicht ex cathedra waren.
Ja, und das bedeutet?
Sie waren nicht unfehlbar. Wo ging das Konzil zu Trient und dessen Aussagen unfehlbar und ex cathedra waren? Sie können nicht verändert werden. Niemals. Das ist ein sehr wichtiger Anhaltspunkt. Das heißt, man kann viele Sachen sagen. Weißt du, dass die Jesuiten ein Sprichwort haben, dass man lügen kann, wenn es der Mutterkirche dienlich ist?
Ja, so ist es. Wenn der Zweck die Mittel heiligt.
Ja, der Zweck muss die Mittel heiligen. So gehen sie vor.
Die Tatsache, dass sie ihre Gesetze nicht ändern können, sieht man auch am Tier in Offenbarung. Das ist eine Kombination aller Tiere, aller vier Tiere in Daniel. Eines davon ist das Medo-Persische Reich. Deren Gesetze waren unveränderbar.
Richtig, sie konnten es nicht verändern.
Ja.
Die Frage der päpstlichen Unfehlbarkeit, die er hier ansprach, stand nicht zur Diskussion. Und sie nannten sich selbst Ultramontanisten, die sich auf den Mann hinter den Berg bezogen.
Ja.
Die Protestanten machen sich damit über sie lustig. Aber das Papsttum machte daraus ein Kosewort. Der Mann auf der anderen Seite der Berge. Er war unfehlbar. Aber er war noch nicht als Dogma verkündigt worden. Das ist sehr interessant. Um zu untermauern, dass die Erlässe durch die Jahrhunderte hindurch, die sich auf Tradition gründeten, unveränderlich waren, mussten sie unfehlbar sein.
Richtig.
Das geschah dann auf dem nächsten Konzil. Das war dann das erste Vatikanische Konzil. Sehen wir uns doch das auch an. Denn es ist sehr wichtig, dass wir das verstehen.
Ja.
Wie dieses Konglomerat, das zusammengesetzte Tier aus Offenbarung Kapitel 13, mit all seinen Bestandteilen, dem babylonischen Anteil eines Löwen, mit dem Pantherbestandteil Griechenlands und auch dem Bärenbestandteil der Medo-Perser, und es passt alles zu diesen Kriterien. Wenn wir zu diesem ersten Vatikanischen Konzil gehen, sehen wir, dass es wegen eines Krieges unterbrochen wurde. In Wirklichkeit ist das Zweite Vatikanische Konzil eine Fortsetzung des im Grunde nicht zu Ende geführten Ersten Vatikanischen Konzils. Dennoch hat es eine sehr wichtige historische Geltung. Es fand von 1869 bis 1870 statt. Die katholische Kirche nahm es an. Ihm war das Konzil von Trient vorangegangen. Das nächste Konzil danach sollte das Zweite Vatikanische Konzil von 1962 bis 1965 werden. Das Erste Vatikanische Konzil wurde von Papst Pius dem IX. Einberufen. Er hatte auch den Vorsitz. Es gab 744 Teilnehmer. Die Themen sind interessant. Rationalismus, Liberalismus, Materialismus, die Inspiration der Schrift und die päpstliche Unfehlbarkeit. Und diese Dokumente wurden dabei verfasst. Dei Filius und Pastor Eternus. Was bei diesem Konzil so faszinierend ist, ist, dass die Lehre der päpstlichen Unfehlbarkeit zu einem Dogma gemacht wurde.
Ja.
Unveränderlich. Und das bezog sich auf alle vorangegangenen Konzile, wie wir ja von Bischof Schneider schon gehört haben. Es war ex cathedra, unfehlbar und kann nie verändert werden. Wenn der Protestantismus das verstehen würde, würden sie nie bei einem ökumenischen Gremium mitmachen.
Richtig.
Niemals.
Es ist immer das Gleiche. Auch wenn es nicht so aussieht, grabe tiefer.
Grabe tiefer, schau genauer hin. Nun, dieser Papst Pius IX., das erste Vatikanische Konzil auf Latein Concilium Vaticanum Primum, wurde von Papst Pius IX. Nach einer Planungs- und Vorbereitungszeit, die am 6. Dezember 1864 begonnen hatte, am 29. Juni 1868 einberufen. Wenn du dich erinnerst, wurde auch das Zweite Vatikanische Konzil von 1959 angekündigt, aber es fand erst 1962 statt. Es gab also auch eine Zeit der Vorbereitung und Planung. Bei diesem Papst, der das Erste Vatikanische Konzil einberief, ist es interessant, dass er 1854, also noch vor dem Konzil, das Dogma der unbefleckten Empfängnis Mariens, der Mutter von Jesus, formulierte. Aus dem Blickwinkel vom Zweiten Vatikanum ist dieses Dogma ebenfalls unfehlbar geworden. Denn er verkündigt es ja. Wir müssen uns diese unbefleckte Empfängnis Mariens ansehen. Das ist ein sehr wichtiges Dogma. Und wie passt es zu der Zeit, in der wir leben? Martin, gehört das nicht zu einer früheren Ära der katholischen Kirche?
Nichts in der römisch-katholischen Kirche gehört einer früheren Ära an, denn sie sind unfehlbar, also geht alles weiter und wird sich nie ändern.
Es kann sich nicht ändern. Im Geist der Weissagung haben wir diese Aussage, dass sie wie ein Chamäleon ist.
Ja, vielleicht sollten wir etwas klarstellen. Sie halten das für unfehlbar.
Ja. Aber dieses Chamäleon nimmt alle möglichen Farben an und passt sich dem Hintergrund an. Aber optisch angepasst oder nicht, es bleibt doch ein Chamäleon. Das sollte die Sache mit den Konzilen richtiggestellt haben. Gehen wir doch zur Catholic News Agency. Über die unbefleckte Empfängnis. Denn so viele glauben ja, dass sie das auf Jesus bezieht, der unbefleckt ist. Denn so viele glauben ja, dass sie das auf Jesus bezieht, der unbefleckt ist. Aber natürlich tut es das nicht. Es bezieht sich auf Maria, die unbefleckt ist. Es ist ganz wichtig, dass wir diese Thematik verstehen. Und das ist unfehlbar. Die Catholic News Agency schreibt, 1854 machte Infallibilis Deus die feierliche Erklärung von Papst Pius IX. Endgültig den von der katholischen Kirche schon lang geglaubten Glaubensgrundsatz deutlich, dass Maria frei von Erbsünde empfangen wurde. Nun, in dieser Aussage stecken schon einige Fehler, denn wir erben keine Erbsünde. Denn gemäß der Schrift kann Sünde nicht von einem auf den anderen übertragen werden. Wir werden für unsere eigenen Sünden gerade stehen müssen. Die Schrift sagt, dass die Sünden der Väter nicht auf die Kinder übertragen werden können und auch nicht andersherum. Aber Katholiken beharren darauf, dass wir eine Erbsünde erben. Wir erben aber keine Sünde, sondern wir erben die gefallene Natur, die Konsequenz der Sünde.
Die Neigung zur Sünde.
Genau. Ansonsten wäre es doch unfair von Gott. Indem er die unbefleckte Empfängnis Marians als Dogma der Kirche verkündigt hatte, drückte der Papst klar und deutlich aus, dass Maria frei vom Makel der Erbsünde geboren wurde. Sie war unbefleckt. Martin, halten wir hier kurz inne. Was ist unsere Waffe? Doch die Bibel, oder? Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünde. Die Bibel ist absolut eindeutig, dass wir durch des Lammes Blut gerettet sind. Es ist das Opfer Christi, das uns von unseren Sünden rettet. So ist es doch.
Richtig.
Es ist interessant, dass es in der katholischen Messe ein unblutiges Opfer gibt. Das sind alles so kleine Hinweise, wie man Jesus aus der Gleichung entfernt. Doch nicht nur das. Wenn man nur durch des Lammes Blut gerettet ist, kann Gott dich dann ohne das Blut für unbefleckt erklären?
Nein.
Nein. Was ist denn die Bedingung dafür, dass man für vollkommen erklärt wird? Wir haben das schon so oft bei WhatsApp besprochen.
Die Gerechtigkeit Christi muss dich bedecken. Aha.
Und das beinhaltet, dass man seinen Sünden absagt. Du musst sie bereuen.
Ja.
Und nachdem du bereut hast, wird Christus dir deine Sünden vergeben. Wegen deiner Reue, weil du zu Christus kommst, sind dir die Sünden vergeben, weggewaschen. Und er bedeckt dich mit seiner Gerechtigkeit, nicht wahr?
Ja.
Wenn nun Maria ohne diesen Prozess unbefleckt war, begründen sie das damit, dass Jesus nur so unbefleckt geboren werden konnte, ohne Sünde. In Wirklichkeit sagen sie, dass seine unbefleckte Natur, seine Sündlosigkeit von Maria kommt.
Definitiv.
Jetzt kommt meine Frage, Martin. Das war schon von Anfang an meine Frage. Vor allem, weil ich selbst diesen katholischen Hintergrund habe. Wenn Gott durch seine Allmacht seine eigenen Regeln umgehen konnte, dass der Sünde Sold der Tod ist und sie für unbefleckt erklären konnte, ohne das Blut, hätte er es denn dann nicht auch für dich machen können?
Ja.
Welchen Sinn hatte dann das Kreuz?
Das wäre nicht notwendig gewesen.
Die unbefleckte Empfängnis Mariens machte die Notwendigkeit des Kreuzes zunichte. Denn Gott könnte per Dekret jeden für unbefleckt erklären, wenn er es wollte. Lesen wir weiter. Der Katechismus der katholischen Kirche sagt über die unbefleckte Empfängnis Marias: Der Glanz einer völlig einzigartigen Heiligkeit, durch die Maria vom ersten Augenblick ihrer Empfängnis bereichert wurde, kommt einzig von Christus. Sie ist in einer hervorragenderen Weise aufgrund der Verdienste ihres Sohnes erlöst. Der Vater segnete Maria in Christus mit jeder geistlichen Segnung in himmlischen Regionen, mehr als jeden anderen geschaffenen Menschen, und erwählte sie in Christus vor Grundlegung der Welt, vor ihm in Liebe heilig und makellos zu sein.
To be holy and blameless before him in love.
Die Väter aus der östlichen Tradition nennen die Mutter Gottes die Allheilige, Panagia, und feiern sie als frei von irgendeinem Makel der Sünde, dadurch den Heiligen Geist bereitet und als neue Kreatur geformt. Durch die Gnade Gottes blieb Maria ihr ganzes Leben lang frei von jeder eigenen Sünde. Nun, Martin, wenn sie ihr ganzes Leben frei von aller Sünde ist, braucht sie dann einen Erlöser? Dann braucht sie keinen Erlöser. Doch die Bibel sagt, dass sie unter dem Gesetz Gottes geboren wurde. Das bedeutet, dass sie unter der Verdammung des Gesetzes geboren wurde. Sie war einer von uns. Stimmt das nicht? Dieses Dogma umgeht den Erlösungsplan und befreit uns vom Blut des Lammes.
Ja, und wenn man sich das durchliest, liegt doch das Problem darin, dass es mit süßen Worten überzuckert ist. Es hört sich gut an. Wie gerade erst gesagt, wenn es gut aussieht, dann grabe doch tiefer, schau genauer hin, so wie du es jetzt gerade erklärt hast.
Das ist so ein Hohn auf die Gerechtigkeit. Einfach unglaublich. Wenn man das noch weiter studiert, wird man auf einmal die katholische Sichtweise auf das versöhnte Opfer verstehen, nämlich, dass Christus niemals für dich starb.
Richtig.
Es war nicht das Blut, sondern die guten Werke. Das ist ein sehr ernstes Thema und Protestanten müssen das verstehen.
Ja.
Und vergiss nicht, dass es unfehlbar ist. Vor einigen Jahren erschien das Time-Magazin mit diesem Titelblatt. Heil Maria, Katholiken verehren sie schon lange, aber jetzt finden Protestanten ihre eigenen Gründe, warum sie die Mutter von Jesus feiern. Waren sie denn erfolgreich bei ihren Anstrengungen, dieses Dogma dem Protestantismus hineinzuwirken?
Definitiv ja.
Hier ist ein Artikel vom National Catholic Report über Papst Johannes Paul II. Vielleicht erklärt der Papst Maria zur Miterlöserin. Exklusiv für den National Catholic Reporter, mit 77 und bei schwacher Gesundheit schmückt Johannes Paul II. Buchstäblich jede Ansprache mit einer Erwähnung seines fortschreitenden Alters und seiner Verehrung für Maria, der Mutter Jesu. Bevor er stirbt, beschließt er vielleicht noch sein Charisma der Unfehlbarkeit dazu zu nutzen, um Marias Krone noch um eine Stufe zu erhöhen. Vielleicht erklärt er sie zur Miterlöserin. Aber das geschah nie. Es geschah nie. Ich vermute, der Grund, warum das nie geschah, darin liegt, dass das ein entscheidender Sargnagel für die ökumenische Bewegung gewesen wäre. Denn dann wären die Protestanten...
Nein, dann wären sie weg.
Mach das nochmal, Martin. Was hast du gerade gemacht? Dann wären sie... Meine Frage lautet, warum machen Sie bei diesem Unsinn mit?
Genau.
Warum haben Sie bei dem mitgemacht, was bis jetzt geschehen ist?
Ja.
Er ging nie so weit, dass er sie zur Miterlösung erklärte. In einem Artikel dieser Zeitschrift sagen sie, Miterlöserin, Mittlerin aller Gnade. Das macht sie zur Miterlöserin und Co-Mittlerin. Das ist faszinierend. Doch letztendlich ging er nicht so weit. Er nutzte niemals seine sogenannte päpstliche Unfehlbarkeit. Aber, und das ist wichtig, aber die Quintessenz dessen, was er sagte, bedeutet genau das Gleiche. Das müssen wir uns doch ansehen, oder?
Stimmt.
Wir werden uns das ansehen. Hier habe ich ein Heft, das ist nicht das Original, sondern eine Kopie davon. Und wir werden etwas davon studieren.
We will study it to some extent.
Martin, das bringt uns dann zum Zweiten Vatikanischen Konzil. Und Johannes Paul II. War einer der Päpste nach dem Zweiten Vatikanum. Sehen wir uns nun das Zweite Vatikanische Konzil an. Zuerst die Daten. Es fand vom 11. Oktober 1962 bis zum 8. Dezember 1965 statt. Wieder die katholische Kirche. Dem war das Erste Vatikanische Konzil vorangegangen, das den Papst für unfehlbar erklärt hatte. Und derselbe Papst hatte auch erklärt, dass Maria unbefleckt war.
Richtig.
Das Zweite Vatikanische Konzil wurde von Papst Johannes dem 23. einberufen. Er war auch dessen Präsident, doch er starb während des Konzils. So führte Papst Paul der VI. Das Konzil zu Ende. Es gab 2625 Teilnehmer und die Themen waren der Abschluss des unvollendeten Werkes des Ersten Vatikanums und der ökumenische Outreach, um den Bedürfnissen der modernen Welt gerecht zu werden. Wie wir schon früher besprochen hatten, war es hier, dass sich Papst Paul der VI. Für den Menschen entschieden hatte.
as the center.
Es sollte im Zentrum stehen und nicht Gott. Der Mensch sollte sein Reich hier auf Erden haben.
Kingdom here on earth.
Yes.
Ja.
Was natürlich im Gegensatz zu dem steht, was Christus über sein Reich sagt.
Wir haben dabei auch gesehen, dass sich Gott an die Zeit anpassen muss und nicht die Zeit sich an Gott.
Genau. Und es gab eine Vielzahl von Schriften, die dazu herausgegeben wurden. Man sieht hier die Menge, die aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil entstanden. Und wir sprechen über Papst Franziskus als ein Papst des Zweiten Vatikanischen Konzils.
Richtig.
Martin, etwas anderes, Wichtiges, das kurz vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil stattfand, dürfen wir nicht außer Acht lassen. 1950, also 12 Jahre vor dem Ersten Vatikanum, berief sich Papst Pius XII. Auf seine päpstliche Unfehlbarkeit und das Dogma der leiblichen Himmelfahrt der gesegneten Jungfrau in seiner apostolischen Konstitution Munificentissimus Deus zu formulieren. Das ist ein weiterer interessanter Fortschritt. Unfehlbar, wohlgemerkt. Und wieder stellen Sie hier ganz klar heraus, dass er sich auf seine päpstliche Unfehlbarkeit berief, dass Maria nicht tot blieb, sondern in den Himmel ging. Logisch betrachtet, wenn sie doch keine Sünde hatte und der Lohn der Sünde der Tod ist, dann betrifft sie der Tod ja auch nicht, oder?
Stimmt.
Sie ging also in den Himmel. Wir verkünden, erklären und definieren es als ein von Gott geoffenbartes Dogma, dass die unbefleckte, allzeit jungfräuliche Gottesmutter Maria nach Ablauf ihres irdischen Lebens mit Leib und Seele in die himmlische Herrlichkeit aufgenommen wurde. Martin, was sollte das bei den Protestanten bewirken?
Sie sollten davonlaufen.
Das sollte sie davonlaufen lassen. Ich finde es interessant, dass man im Nahen Osten verschiedene Gräber Marias findet, abhängig von der jeweiligen Kirche, orthodoxe Orte oder katholische Orte. Warum gibt es diese Gräber Marias, wenn sie nie drin war? Es ergibt keinen Sinn. Das ganze Dogma ist lächerlich. Aber den Punkt, den ich eigentlich herausarbeiten möchte, ist die Frage, warum es überhaupt möglich ist. Warum ist es für Protestanten überhaupt möglich, zu akzeptieren, dass Maria oder irgendein anderer Heiliger jenseits dieses physischen Bereiches irgendeine Rolle spielen kann?
On the other side of this physical realm.
Weil sie einen wichtigen Punkt der Reformation vernachlässigt haben. Martin Luther war völlig eindeutig darin, dass die Toten
schlafen. Richtig.
Und dass sie erst wann aufwachen?
In der Auferstehung, bei der Wiederkunft.
Genau, bei der Wiederkunft.
Und bei der Wiederkunft werden nur die Gerechten auferweckt.
Richtig. Martin Luther stellte die Lehre über den Todesschlaf sehr klar heraus. Genauso die anderen Reformer in England. Auch sie waren sehr, sehr eindeutig. Aber aus irgendeinem Grund wurde diese Lehre, die sich in der Schrift doch so eindeutig zeigt, wenn man es durchstudiert, nicht in ihre Katechismen aufgenommen, sondern der alte päpstliche Irrtum der unsterblichen Seelen wurde angenommen. Das ebnet natürlich den Weg, diesen und anderen Unsinn anzunehmen, dass man die Hilfe von Maria oder irgendeinem anderen Heiligen erflehen kann.
Richtig.
Jetzt kann man geschichtlich die Entwicklung sehen, wie diese Dogmen alle zustande kamen. Wenn wir also auf die Webseite des Vatikan gehen und sie darum bitten, uns doch das Dogma der Aufnahme in den Himmel zu erklären, dann steht dort: In unseren Tagen aber ist das Privileg der leiblichen Aufnahme Marias in den Himmel, das in ganz besonderes klarem Licht hervortritt. Dieses Privileg Marias zeigt sich in neuem Glanz als unser Vorgänger unvergesslichen Andenkens Pius dem IX., die unbefleckte Empfängnis der erhabenen Gottesmutter feierlich als Dogma verkündet hatte. Diese beiden Privilegien sind nämlich aufs Engste miteinander verknüpft. Doch die volle Auswirkung dieses Sieges will Gott den Gerechten nach einem allgemein geltenden Gesetz erst dann zuteil werden lassen, wenn einmal das Ende der Zeit gekommen ist. Daher fallen auch die Leiber der Gerechten nach ihrem Tod der Verwesung anheim, und erst am jüngsten Tag wird der Leib eines jeden mit seiner verherrlichten Seele vereinigt werden. Lass uns hier noch etwas innehalten. Das ist völlig unbiblisch. Denn wenn man zum ersten Buch Mose zurückkehrt, steht dort ganz eindeutig, dass Gott den Staub der Erde nahm, ihm den Atem des Lebens einhauchte und der Mensch eine lebendige Seele wurde. Diese lebendige Seele ist das ganze Wesen. Luther akzeptierte das so. Diese Menschen trennen es und machen zwei Wesen daraus, um das Vergehen des Physischen zu umgehen und um behaupten zu können, dass das Nicht-Physische lebendig bleibt.
Richtig.
Sie fahren fort. Gott wollte, dass die gesegnete Jungfrau Maria von diesem allgemeingültigen Gesetz ausgenommen sein sollte. Sie hat durch ein völlig einzigartiges Privileg, durch ihre unbefleckte Empfängnis, die Sünde besiegt. Man braucht keine Erlösung, Martin. War deshalb dem Gesetz der Verwesung des Grabes nicht unterworfen und brauchte auf die Erlösung ihres Leibes nicht bis zum Ende der Zeiten zu warten. Martin, ich denke, Sie sind etwas verwirrt, wenn Sie sagen, dass das völlig einzigartig, also einmalig ist.
Richtig.
Ist Mose nicht im Himmel?
Genau.
Er wurde auferweckt. Und was ist mit Elia und Henoch?
Sie gingen auch ohne zu sterben.
Ja, ohne den Tod zu sehen. Wir hatten das schon in einer früheren Folge besprochen.
Es gab da ein kleines Problem mit dem Namen Elisa und Elia.
Manchmal machen wir Fehler, Martin. Es stand Elisa dort und wir haben auch Elisa gelesen und manchmal Elia gesagt. Auch wir sind durcheinander gekommen. Ich glaube, wir brauchen mehr Schlaf oder so.
Ja, es tut mir leid. Aber ich hoffe, dass es trotzdem klar wurde, was wir sagen wollten.
Ja, genau. Aber wir wollen keine Ausreden für unsere Fehlbarkeit finden.
But anyway,
nun gut, aber es ist auf jeden Fall ein sehr faszinierendes Dogma. Und genau das kommt gerade vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil dazu. Ich meine, die Protestanten sollten doch beunruhigt sein, aber sie sind es nicht. Doch nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil gehen sie einfach mit, ohne Probleme. Es gibt ein kleines Heft, das von Kevin McNamara, dem Bischof von Kerry, geschrieben wurde. Das heißt übersetzt, Maria die Mutter Gottes, und wurde 1982 von der Catholic Truth Society in London veröffentlicht. Es geht um Maria, die Mutter Jesu Christi, Theologie und um die katholische Sichtweise dazu. Derjenige, der tatsächlich definierte oder zumindest versuchte, das für die protestantische Welt akzeptabel zu machen, war Johannes Paul II. Und dieses kleine Heftchen des Bischofs von Kerry soll zeigen, wie Johannes Paul II. Die Tatsachen der protestantischen Welt präsentierte, damit sie etwas in kleinen appetitlichen Häppchen schlucken konnten.
Ja.
Aber natürlich kann er keine vorherige unfehlbaren Dogmen zurücknehmen. Also muss er die Zwickmühle irgendwie umschiffen.
Sich durchschlängeln.
Ja, wie eine Schlange. Und versuchen, es so darzustellen, als ob es biblisch wäre. Er ist derjenige, von dem sie sagen, dass er sie vielleicht als Mittellöserin verkünden würde. Aber nach dem Zweiten Vatikanum wäre das doch eine Grete, in der nicht ganz astreinen, leckeren Häppchen gewesen, die dann vielleicht doch jemanden im Hals stecken geblieben wären. Also gingen sie nicht so weit. Aber ich habe das kleine Heft hier und es wäre vielleicht ganz hilfreich, wenn wir das eine oder andere von dem lesen würden, was darin steht. Denn das basiert alles auf den Reden des Papstes und auf seinen Schriften. Es fängt mit dieser Aussage, Maria, die Mutter Gottes, an. Maria, die Mutter Gottes. Gibt es damit ein Problem?
Ja.
Ich würde schon sagen, dass es damit ein Problem gibt. Man kann zwar sagen, Maria, die Mutter Jesu, nicht wahr?
Richtig.
Denn es ist ja genauso eine Tatsache, dass Jesus auch Gott ist.
Ja, genau.
War sie nun die Mutter von Gott oder war sie die Mutter der körperlichen Manifestation?
Sie war die Mutter der körperlichen Manifestation. Die Mutter von Jesus, aber nicht von Gott.
Gott war offensichtlich schon vor ihr da, ging ihr voraus. Das sind schon interessante Details. Ich möchte nicht durch das ganze Heft gehen, aber es sind einige wichtige Punkte darin. Zum Beispiel ein kleiner Abschnitt mit der Überschrift »Die Lehre über Maria vor dem Zweiten Vatikanum«. Er schreibt hier, »Während dieser Zeit wurde die Rolle Marias eifrig studiert und ihre Verehrung wurde in der ganzen Kirche leidenschaftlich praktiziert.« Nun, das ist doch eine historische Tatsache, nicht wahr? Dennoch wurde Maria als Person nicht immer in ihren vollen und angemessenen Kontext gesetzt. Man neigte dazu, ihre Vorrechte hervorzuheben, ohne sie ausreichend mit ihrem Platz im gesamten Erlösungsplan Gottes in Beziehung zu setzen. Während die Absicht dabei war, Maria so viel wie möglich zu ehren, führte es bisweilen zu einer Darstellung fern vom wirklichen Leben. Ihre Glorie wurde in einem solchen Ausmaß betont, dass ihre persönliche Pilgerreise im Glauben tendenziell in den Hintergrund gerückt wurde. Wegen des strahlenden Lichts, das Maria als Königin umgab, stand die demütige Jungfrau von Nazareth in der Gefahr, aus dem Sichtfeld zu geraten. Denn das Problem war die Verehrung, die sie erfuhr. Das schreckte die Protestanten ab.
Das stimmt.
Also mussten sie wieder etwas auf die Erde herunterbringen, um sie annehmbarer zu machen, ohne dass sie dabei ihre Eigenschaften verlor. Denn es gab ja schon ein paar unfehlbare Dogmen dazu, nicht wahr?
Und zwar unveränderliche.
Ja, Unbeflecktheit. Sie sah keinen Tod, ging direkt in den Himmel.
Ja.
Steht das so in der Schrift?
Nein.
Wer informierte uns also darüber? Zum Glück haben wir einen Papst, nicht wahr?
Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich ein Glück ist.
Anyway, let's continue.
Sei es drum, fahren wir fort. Die wundervollen Privilegien Marias, die großen Dinge, die Gott an ihr tat, werden sicherlich betont und man sinnt voller Liebe darüber nach, aber sie sind durch den Papst immer mit der gottgegebenen Rolle Marias in der Geschichte der Erlösung verknüpft. Es herrscht kein Zweifel, dass sie eine Rolle innehatten. Sie war die Mutter von Jesu. Aber gibt mir das irgendeinen Platz im Erlösungsplan in Bezug darauf, wie er ablaufen sollte?
Nein.
Nein. Das konnte nur Gott tun. Und deshalb wurde Jesus, das Wort, Fleisch, um das zu vollbringen, was die Menschheit nicht für sich selbst tun konnte. Keine Maria.
Nein, nicht Maria.
Marias unbefleckte Empfängnis. Der Ausgangspunkt in der Betrachtung Johannes Paul II. Über Marias Anteil an Gottes Erlösungsplan ist das Geheimnis ihrer unbefleckten Empfängnis. Ich habe das deshalb vorgelesen, um zu zeigen, dass er an das Dogma der päpstlichen Unfehlbarkeit gebunden ist.
Ja.
Okay. Sogar darüber hinaus, genau genommen in dem ewigen göttlichen Gedanken und in der Liebe, in der Maria vor, ja, und endlich vor ihrer Empfängnis auf der Erde empfangen wurde. In Gottes Gedanken wurde sie für ihn schon lange zuvor unbefleckt bereitet. Er zitiert die Ansprache des Papstes zum Angelus. In einer eindrucksvollen Andacht über die Bedeutung des Advents wendet sich der Papst wieder dieser Idee des ewigen Ursprungs Marias im Denken und Herzen Gottes zu. Etwas weiter unten heißt es, es findet in einer Zeit zwischen dem Fall des ersten Menschen und dem Kommen des Erlösers statt. Der Papst bezieht sich dann an das Versprechen nach dem Fall an unsere ersten Eltern. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Nun, Martin, für mich ist es interessant, dass er den Vers richtig zitiert.
Das stimmt, ja.
Doch die Douay Bible, also die jesuitische Version, sagt, sie wird dir den Kopf zertreten. Aber Erinnern wir uns, das ist ein Papst nach dem Zweiten Vatikanum. So optimiert er es und nimmt die konkrete Version hinein, damit man die Protestanten nicht verstimmt. Siehst du, Martin, man muss sehen, wie diese Päpste nach dem Vatikanum denken. Wobei wir immer im Hinterkopf haben sollten, dass wir über Papst Franziskus sprechen.
Ja.
Was er zu jemandem im Flugzeug sagt. Luther lag nicht falsch, was die Rechtfertigung angeht. Das stimmt nicht mit dem Konzil von Trient überein. Aber es war ja nicht ex cathedra, es war nicht unfehlbar. Das war nicht unfehlbar, sondern einfach ein Kommentar. Das bedeutet nichts. So ist es doch, oder?
Ja, so sagte er.
Kannst du das sehen? Wir müssen das einfach klarstellen. Lesen wir weiter. Christus ist immer der Sohn der Frau. Gottes Wahl für Christus reicht letztendlich bis zu allen seinen Brüdern und Schwestern, aber zuerst bis Maria. Er trifft hier eine Aussage, um Maria eine besondere, herausragende Stellung zu geben. Er schreibt hier, indem er Maria das Vorrecht der unbefleckten Empfängnis verlieh, hatte der ewige Vater die Würde seines fleischgewordenen Sohnes im Sinn. Er konnte nicht zulassen, dass dessen menschlicher Ursprung auch nur durch den geringsten Makel von Sünde beeinträchtigt war. Also Martin, das ist erstaunlich. Woher bekam also Christus laut diesem hier seine einzigartige Sündlosigkeit?
Von seiner Mutter.
Von seiner Mutter. Und nicht von seinem Vater.
Das klingt sehr nach heidnischer Mythologie.
Genau genommen ist es heidnische Mythologie. Es ist genau das Gleiche.
Es ist wie Semiramus und Osiris.
Richtig. Sie wurde auch unbefleckt geschwängert und gebar diesen Unbefleckten. Das ist heidnische Philosophie. Ich möchte nicht sagen von seiner besten Seite, eher von seiner schlechtesten.
Okay.
Nun gut. Was den Glauben Marias betrifft, gibt es ein kurzes Kapitel. Das ist der Schlüssel zu ihrem Schicksal. Der Papst erinnert an diese Lehre, die die Aussage des Zweiten Vatikanischen Konzils zitiert, dass die Jungfrau Maria bei der Botschaft des Engels das Wort Gottes in ihrem Herzen und ihrem Körper empfing. Kannst du sehen, wie das Zweite Vatikanische Konzil dazu gebraucht wird, den Weg zu ebnen? Ohne sich der Dogmen zu entledigen.
Ganz genau.
Ohne einen Fehler zuzugeben.
Ja, denn es weist immer noch darauf hin, dass es vorher unfehlbar war.
Richtig. Und dann kommt dieses Gebet des Papstes. Das war 1980 das Gebet des Papstes zur Jungfrau in Altötting. Hören wir dem Papst zu, wie er diese zentrale Lehre über Maria ausdrückt. Zitat: Mit der ganzen Kirche bekenne und erkläre ich, dass Jesus Christus der einzige Mittler zwischen Gott und dem Menschen ist, denn seine Fleischwerdung brachte den Söhnen Adams, die der Macht der Sünde und des Todes unterworfen sind, Erlösung und Rechtfertigung. Gleichzeitig bin ich zutiefst davon überzeugt, dass niemand zu so einer innigen Teilnahme an diesem ungeheuren und außergewöhnlichen Geheimnis berufen wurde, wie du, die Mutter des Erlösers. Dann fährt er mit einem Kapitel Maria, die spirituelle Mutter der Menschheit, fort. Sie ist die spirituelle Mutter der Menschheit? Das wird noch sehr interessant. Der Papst erklärt, dass das Geheimnis der Erlösung unter dem Herzen der Jungfrau von Nazareth Form annahm, als sie ihr Fiat, in Anführungszeichen, aussprach. Wir müssen dieses Wort Fiat verstehen. Das ist sehr wichtig. Denn als er in die Vereinigten Staaten kam, fuhr Papst Franziskus in einem kleinen Fiat. Und jeder sprach über seine Bescheidenheit. Während es in Wirklichkeit Arroganz aussagte. Denn das Wort Fiat bedeutet formale Autorisation. Es ist ein Erlass. Wenn man einen Fiat-Erlass hat, kann man es nicht verändern. Es ist ein Gesetz der Meder und Perser.
Es ist unfehlbar.
Das sind die Bärentatzen, nicht wahr? Das ist alles sehr interessant. Es gibt bestimmte Dinge, die Fiat sind, die also Erlässe sind. Etwas später lesen wir, sie verstehen das vom Kreuz gesprochene Wort so, als ob es an jeden von ihnen gerichtet ist. Spirituelle Mutterschaft kennt keine Grenzen. Als Jesus sagte, siehe deine Mutter, dann sprach er nicht allein zum Jünger Johannes, sondern er sprach zur ganzen Menschheit. Sie wurde dort zur Mutter der Menschheit. Die Bibel weiß nichts davon. Eva war die Mutter der Menschheit.
Aber Eva war auch nicht die spirituelle Mutter der Menschheit.
Nein, keinesfalls. Niemand ist eine spirituelle Mutter von irgendjemand.
Nein.
Man sieht vielleicht manchmal Spiritualität mit Vorbildcharakter und Maria war auch so jemand. Wir wollen Maria jetzt nicht schlecht machen.
Gar nicht.
Es geht uns vielmehr um die päpstlichen Enzyklien, die der Schrift widersprechen. Drei Monate werden in dieser Erzählung über die spirituelle Mutterschaft Marias hervorgehoben. Der Moment, als sie ihren Sohn in Nazareth empfing, die Worte Jesu zu Maria und Johannes auf Golgatha und das Kommen des Heiligen Geistes an Pfingsten. Jetzt wird es interessant. Als Antwort auf die Gebete von Maria und den Jüngern. Maria wird zuerst die Mutter von Jesus, körperlich, aber auch geistlich. Das heißt, indem sie ihn im Glauben in ihrem Herzen willkommen heißt. Am Fuß des Kreuzes wird sie die spirituelle Mutter aller Menschen, die durch St. Johannes repräsentiert werden. Und an Pfingsten wird sie besonders die Mutter der Kirche, die in jenem Moment vollständig geboren ist und in der Kraft des Heiligen Geistes in die Welt gesandt wurde. Martin, für mich ist es faszinierend, wie Sie dieses Thema ausweiten. Denn einmal gab es einen Artikel in einer deutschen Zeitschrift, darin stand, dass Johannes Paul II. Der Idee nicht abgeneigt war, dass Maria irgendwie Teil der Dreieinigkeit wird. Und dazu gibt es diese Idee, dass der Heilige Geist weiblich ist. Vielleicht steht sie mit dieser Rolle in Verbindung. Sie gingen dann doch nicht so weit. Trotzdem ist da die Sache mit dem Heiligen Geist. Lesen wir weiter. Und genauso wie Maria, die betende Jungfrau von Nazareth, die Jungfrau des Glaubens und Gottvertrauens, das aktive Instrument des Heiligen Geistes in der Menschwerdung des göttlichen Erlösers gewesen war, so gebraucht der Heilige Geist nun im Abendmahlsaal ihre Gebete, ihren umfassenden empfänglichen Glauben, um die Kirche schließlich ins Leben zu rufen. So fährt Maria mit der Mutterrolle fort, die sie im Moment der Menschwerdung begann. Martin, wer ist das Medium, durch das der Heilige Geist wirkt?
Maria, wenn ihre Gebete gebraucht werden, so ist jener Teil im Heiligtum, wo der Weihrauch aufsteigt, der für die Gebete steht, nun diese sind nicht mehr Jesu Gebete, sondern von Maria.
Ja, jetzt ist es Maria. Das betrachten wir uns etwas später noch genauer. Es wird etwas komplizierter. Wir hatten in einer der vorherigen Folgen schon über die charismatische Bewegung gesprochen, die sich auf den Heiligen Geist beruft. Ist diese Bewegung nach dieser Philosophie hier eine Bewegung von Maria?
Ja.
In einem gewissen Sinne ist Maria die Verneinung dessen, was Gott sagte. Denn Gott sagte, der Sünde sollt ist der Tod. Und alle haben gesündigt und mangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollten. Keiner ist gerecht, nicht einer. Maria war unter dem Gesetz geboren, das heißt unter der Verdammung des Gesetzes. Sie bedarf der Erlösung so sehr wie jeder andere auch. Wir sehen, dass der Papst um das alles aufhob und sie zum Mittel des Heiligen Geistes macht. Eine Frage dazu. Wenn die Bibel sagt, dass das endzeitliche Babylon ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel ist, wobei ein Vogel ja ein Symbol für den Heiligen Geist ist, aber nur wenn es ein reiner Vogel ist, nämlich die Taube ist. Doch wenn es ein unreiner Vogel ist, steht das für einen unreinen Geist. Ist das dann nicht die Manifestation des Teufels? Das ist doch interessant.
Ja, darüber müssen wir noch sprechen. Aber das betrifft die Protestanten.
Ja, im Kapitel Maria am Fuß des Kreuzes steht Folgendes. Es ist beachtenswert, dass der Papst, bei dem, wie bei allen seinen Lehren über Maria, treu dem Zweiten Vatikanum folgt und es in diesem Kontext vollständig vermeidet, den Begriff Miterlöserin zu verwenden. So steht es in diesem Buch.
Er vermeidet es zwar, aber der Gedanke ist da.
Beschwört ihn herauf.
Ja, das tut er.
Und er wendet es an, aber er gebraucht den Ausdruck nicht. Ist das nicht interessant? Er setzte sich also nicht auf seinen Bischofsstuhl und er verkündigt das nicht unfehlbar, denn das hätte der ökumenische Bewegung geschadet. Aber in seinen Lehren lehrt er es.
Stimmt.
Okay, das ist sehr interessant. Er ist sorgsam darauf bedacht, jede Terminologie zu vermeiden, die auch nur im Ansatz den Schluss zulassen könnte, dass Maria irgendetwas zum Erlösungswerk beigetragen hat, das nicht schon von Christi erlösendem Opfer abhing. Sie schlängeln sich also raffiniert drumherum. Sehen wir uns dieses Kapitel Mutter der Kirche an. Er erinnert an die Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils über Marias spirituelle Mutterschaft und spricht darüber, wie viel die Kirche dem Konzil für die Art und Weise schuldet, wie es diese Lehre in ein neues und klares Licht gestellt hat. Kannst du sehen, wie wichtig diese Konzilien waren? Der Papst erinnert auch zu verschiedenen Anlässen daran, dass Papst Paul VI. Maria feierlich mit dem Titel Mutter der Kirche anrief. Jetzt ist sie die Mutter der Kirche. Sie ist die Mutter von allen. Wenn sie die Mutter von allen ist, dann gehören alle der Kirche. Das bedeutet, alle die getrennten Kinder müssen zusammenkommen. Das ist genau das, was Papst Benedikt sagt. Alles läuft hier zusammen.
Ist es nicht interessant, dass man diese Terminologie in Offenbarung hat?
Richtig.
Die Mutter der Huren.
Ja, die Mutter der Huren.
So ist sie die Mutter der gefallenen Kirchen.
Das stimmt. Weiter steht da, Papst Johannes Paul II. Erbittet in Wirklichkeit alles von Maria. Wessen die Kirche oder die Menschheit auch wirklich bedarf, nichts davon liegt jenseits ihres Interesses oder außerhalb der Reichweite ihrer mächtigen Fürsprache. Maria, so erklärt er, steht im Zentrum unseres Gebetes. Sie ist die Erste, von denen wir etwas erbitten. Sie ist Omnipotentia Suplex, die Allmacht der Fürsprache. Martin, sie ist die Allmacht der Fürsprache. Hat er damit nicht das zunichte gemacht, was er vorher sagte? Aber gut, er fährt fort, das zu erklären. Auf den ersten Blick mag es übertrieben erscheinen, Maria mit diesen Worten zu beschreiben. Dabei muss aber doch beachtet werden, dass der Bereich von Marias Allmacht genau der Mittlerbereich ist. Mit ihren mütterlichen Gebeten ist sie die unerschöpfliche Wirkmacht zusammen mit ihrem göttlichen Sohn. Im Grunde ist sie die Miterlöserin und sie ist eine Mitfürsprecherin.
Ja.
Das sind alles Titel, die vorgeschlagen wurden, dass sie die Fürsprecherin für das Volk Gottes ist, was Jesus wieder seiner Stellung beraubt.
Ja.
Dann spricht er über den Geist der Mutter. Ich erinnere mich an Mutter Teresas Aussage, keine Maria, kein Jesus.
Ja.
Das ist faszinierend. Das bringt es doch völlig auf den Punkt. Eigentlich wollte ich Mutter Teresa immer daran erinnern, dass es genau andersherum gesagt werden sollte. Ohne Jesus, keine Maria. Denn er schuf sie doch erst.
Ja.
Nun gut. Das Zweite Vatikanische Konzil lehrt, dass Maria in der Kirche einen Platz einnimmt, der nach Christus der höchste ist und auch uns am nächsten. Er zitiert Lumen Gentium, Paragraph 53. Es sollte betont werden, dass das nicht bedeutet, dass wir über Christus denken sollen, dass er fern ist, während Maria uns stattdessen nahe ist. Maria selbst ist Teil des Mysteriums Christi und seiner Erlösung. In ihr ist Christus als der Sohn der Frau gegenwärtig. Es gibt keinen von ihr getrennten Christus. Das wird zu einem absolut erstaunlichen Dogma. Nun, Martin, wenn du dich selbst nehmen würdest und du müsstest eine Doktrin wie dieses bezüglich deiner Mutter veröffentlichen, egal ob du jetzt ein guter Mensch oder ein schlechter Mensch wärst, rein hypothetisch, ist deine Mutter bei jeder deiner persönlichen Entscheidungen, ob jetzt gut oder schlecht, eng eingebunden? Bei jeder Entscheidung, die du in deinem Leben triffst?
Nein.
Sie mag bei deiner Erziehung die Grundlagen gelegt haben, aber sie ist doch nicht wirklich diejenige, die es durchführt.
Die Entscheidung trifft, nein.
Aber hier sieht es so aus, als ob Jesus...
Er kann nichts allein entscheiden, nur mit seiner Mutter.
Richtig. Deshalb kommt man in einigen katholischen Kreisen zu dem Schluss, dass niemand zum Vater kommt, außer durch Jesus. Aber niemand kommt zu Jesus, außer durch Maria. Aber jetzt hat man noch ein Problem. Denn man hat zwischen den beiden noch einen weiteren Mittler und es gibt buchstäblich hunderte von Aussagen von Päpsten und hunderte Aussagen der Kirchenväter, die Maria in diese Position erheben. Und nichts von dem, was ich hier vorlese, verneint das auf irgendeine Art und Weise. Wiederholt bekräftigt der Papst, dass der Geist der Mutter der Geist des Herzens ist. Eine Mutter, so sagt er, ist das personifizierte Herz. Und dieser Geist wird in der Liebe ausgedrückt. Deshalb ist Maria als Mutter dazu berufen, jeden zum Erlöser zu führen, um ihm Zeugnis zu geben, sogar ohne Worte, sondern nur mit Liebe, in der der Geist des Herzens Ausdruck findet. Jeder wird durch Maria zu Gott geführt. Martin, ist das biblisch?
Nein, überhaupt nicht.
Wir lesen hier, wie man nach dem Zweiten Vatikanum über Maria denkt. Und die protestantische Welt sagt, dass die römisch-katholische Kirche sich geändert hat. Hier liegt doch ein anderer Erlösungsplan vor. Dieses kleine Kapitel ist für mich faszinierend. Wir müssen nicht alles durchgehen, aber sehen wir uns das noch an. Sie ist das ideale Bild der Kirche. So wie sie die Mutter der Kirche ist, ist sie deren Typus oder Archetypus, deren ideales Bild. Das wurde von dem Zweiten Vatikanischen Konzil unterstrichen. Siehst du, wie die ganze Zeit das Konzil hereinspielt?
Not negating anything, highlighting it actually.
Stimmt. Es ist auch die Lehre von Papst Johannes Paul II. Er bemerkt dazu, so wie die Kinder jeder Mutter eine Ähnlichkeit mit ihr übertragen bekommen, so gibt es eine tiefgehende Ähnlichkeit zwischen Maria und der Kirche. Etwas später sagt er, deshalb ist Maria die Erstlingsfrucht und das vollkommene Bild der Kirche. Martin, in wessen Bild sind wir geschaffen?
Ein Gottesbild.
Wessen Bild sollten wir widerspiegeln?
Jesu Bild.
Wen spiegeln Sie wieder?
Maria.
Maria. Die Stufe, die du erreichen musst, geht nicht darüber hinaus.
Ja, das ist richtig.
Er hat sich für den Menschen entschieden, für den Menschen in seiner Ganzheit. Und indem Maria auf diese Weise gebraucht und heraufbeschworen wird, wird der Mensch zu seinem eigenen Erlöser. Und das Blut des Lammes wird zunichte gemacht. Das ist eine sehr ernstzunehmende Doktrin. Sie ist der Archetypus oder Prototyp der verherrlichten Kirche in der Zukunft. Martin, das nimmt die Stellung Christi weg. Das macht sie zunichte. Wenn Protestanten das lesen würden, würden sie verstehen, warum die Welt auf das zusteuert, wohin sie steuert. Hör dir diese Aussage hier an. Genau genommen bestätigt der Papst, dass über beide, über Maria und die Kirche, zu Recht gesagt wird, dass sie hier auf der Erde Christi hervorbringen und formen. Darf ich das noch einmal lesen?
Ja.
Genau genommen bestätigt der Papst, dass über beide, über Maria und die Kirche, zu Recht gesagt wird, dass sie hier auf der Erde Christus hervorbringen und formen. Maria gab der Welt den Herrn, wobei sie zum ersten Mal den Typus für die Kirche in sich selbst erkannte, und indem die Kirche Maria folgte, offenbart die Kirche ihn ihrerseits weiterhin der Welt, um ihn in den Herzen der Menschen zu formen. Martin, das ist eine sehr ernste Angelegenheit.
Ja, sie erheben sie in solche Höhen, dass es scheint, als ob Jesus etwas geringer wäre.
Ganz genau. Ohne ihn können wir nichts tun. Springen wir zum letzten Kapitel, denn jetzt habe ich schon genug davon. Das heißt, Maria, die Mutter der Einheit.
Okay.
Der Herr Jesus sagt, geht hinaus von ihnen und sondert euch ab. Es mag das Gefühl aufkommen, dass die sehr umfassende Rolle, die Maria durch den Papst in der Geschichte der Erlösung und in der Mission der Kirche zugeschrieben wird, vielleicht eine große Zahl unseren Mitchristen Schwierigkeiten auf dem Weg zur christlichen Einheit bereitet. Und das sollte es.
Ja.
Zweifellos ist das eine Herausforderung für die Verfechter der Ökumene. Ihnen ist das bewusst. Sie schreiben es sogar nieder.
Sie beschönigen oder verstecken es nicht einmal.
Nein. Protestantische Brüder, so ist es. Basta. Entweder so oder gar nicht.
Ja.
Das ist wirklich erstaunlich. Dann heißt es hier, die der Rolle Marias mehr Aufmerksamkeit widmen müssen, als sie aus dem einen oder anderen Grund bisher empfangen hat. Sicherlich sollten die starke biblische Qualität der päpstlichen Marienlehre und seiner Verehrung für sie und seiner Betonung der völligen Abhängigkeit Marias von Christus, sollte es den Christen aus der reformatorischen Tradition leichter machen, ihm auf gemeinsamem Boden zu begegnen. Er hat einen Bibelvers richtig zitiert. Und dann? Gegen dessen Prinzipien zu verstoßen und sagt dann, ja, aber er sagte doch zu Johannes, siehe, deine Mutter, wo liegt dein Problem?
Hä?
Soweit es den Papst selbst betrifft, besteht kein Zweifel, dass welche Schwierigkeiten für die Ökumene er in der Marienlehre der Kirche sehen mag, zumindest kurzfristig, diese Schwierigkeiten seiner Ansicht nach keinerlei Schmälerung in der Rolle Marias rechtfertigen können, die wir durch die Schrift kennen und wie diese von der Tradition der Kirche verstanden wurden. Belassen wir es dabei. Wir haben uns nicht geändert. Unsere Lehren sind unfehlbar. Wir werden von unserer Position zu Maria nicht abrücken. Wir beschönigen es mit Zuckerguss, damit ihr an Bord kommt, aber entweder akzeptiert ihr sie oder rechnet mit den Konsequenzen.
Das sagen sie.
Genau das sagen sie. Nachdem wir das festgestellt haben, lass uns weitergehen. Es gab ein paar Fragen bezüglich unseren Zitaten von Thomas von Aquin. Und ich sagte einmal, dass er in vielen päpstlichen Enzyklien zitiert wurde, einschließlich Rerum Novarum. Man findet ihn in diesen Enzyklien und in diesem Prozess, obwohl er natürlich schon vor langer Zeit lebte.
Post-Vatican II, of course, Thomas Aquinas lived way back.
Erinnern wir uns, dass Thomas von Aquin in päpstlichen Enzyklien wie Rerum Novarum zitiert wurde. So müssen wir sehen, wohin das führt. Denn das ist wichtig.
Ja, wir haben einige Beispiele, bei denen sich das in unseren Tagen herauskristallisiert.
Richtig. Sehen wir uns diese Aussagen noch einmal an. Er schrieb, weil nach dem Naturrecht der Besitz einiger den anderen geschuldet ist, ist es keine Sünde, wenn der Arme die Sachen seiner Nachbarn nimmt. Wir müssen die Thematik Naturrecht noch behandeln. Ich denke, wir besprechen das in der nächsten Folge. Thomas schrieb, im Notfall gehört alles allen. Somit ist es keine Sünde, sich eines anderen Eigentum anzueignen, denn die Not hat es zu einer Sache für alle gemacht. Nun, Martin, wenn du die katholische Soziallehre umsetzen willst, bei der jeder gleich wird, bei der dir, wie es Klaus Schwab sagte, nichts gehört und du glücklich bist, und du vom Staat monatlich eine Zuwendung erhältst, sodass jeder gleich ist, dann sollte Not kein Faktor sein, richtig?
Ja, das stimmt.
Aber nachdem man in unserer Welt heute sieht, dass Not ein Faktor ist, müssen wir der Welt demonstrieren, was die Konsequenzen dieser Kluft zwischen Arm und Reich wirklich sind. Wir müssen diese Unterschiede einebnen. Ist das nicht die Soziallehre?
Ja.
Sehen wir uns an, wohin das führt. Hier haben wir einen Videoclip über das, was heute in der Gesellschaft passiert. Und es gab ebenfalls eine Diskussion über die verschiedenen Nachrichtenagenturen in der Welt. Sehen wir es uns an.
Ruf 911. Wow.
Herr Stadtrat, 17 Walgreens ziehen sich aus der Gegend der Bay zurück, weil sie kein Geld verdienen können. Man kann hineingehen und stehlen, was einem in den Sinn kommt, weil es kein Verbrechen mehr ist. Walgreens ist raus. Es fehlt beispielsweise in San Francisco und vielen anderen Orten in ganz Kalifornien an Strafverfolgern. Aber nicht nur dort. Ladendiebe werden nicht länger bestraft. Also wird gestohlen, was das Zeug hält. Dieses Geschäft schließt wegen dem, was ein Lokalreporter eine Orgie ausufernden Ladendiebstahls nennt. Sehen Sie sich das an. Nur 15 Minuten, nachdem ein Filmteam von Inside Edition in der Drogerie ankam, sahen wir diesen Kerl, wie er über den Ladentisch an die Kasse springt und sich eine Luftmatratze schnappt und das Geschäft auf seinem E-Roller verlässt. Keiner stellt Fragen, niemand hält ihn auf. Der kam einfach mit seinem Koffer hier rein. Verrückter Hund. Ja, jeden Tag. Die kommen einfach mit dem Koffer rein? Ja.
Es sollte klar sein, dass die Amerikaner jetzt nicht anfälliger für Diebstahl geworden sind, sondern dass Diebstahl jetzt erlaubt ist. Und wenn man etwas erlaubt, dann bekommt man mehr davon.
Martin, betrachten wir uns das etwas genauer. Wir kennen die Soziallehre der römisch-katholischen Kirche. Und wir wissen, was die gelehrten Doktoren dazu beigetragen haben.
Ja, wie Thomas von Aquin.
Das ist ein sehr cleverer Weg, das System herbeizubringen, das sie letztendlich wollen. Das ist hegelische Dialektik. Zuerst lässt du es zu, dass die Kluft zwischen Arm und Reich fernab der Vernunft wird, sodass Bill Gates oder irgendjemand dieser Liga Milliarden besitzt und die anderen nichts besitzen. Und dann lässt du zu, dass die sozialen Spannungen sich entladen. Das ist kein Rassenthema. Zieht sich durch die Wirtschaft, ganz unabhängig, was für eine Rasse du angehörst. Dann hat man diese ungeheure Spannung. Und letztendlich kommt man an den Punkt, an dem im Notfall alles allen gehört. Man erlaubt Diebstahl. Das regt die Menschen doch auf, oder?
Genau.
Und manche Leute regen sich sehr darüber auf, besonders wenn es in deinen eigenen vier Wänden geschieht oder vielleicht bei vorgehaltener Waffe.
Ja.
Und was ist die Lösung dafür? Beseitigen wir die große Kluft und machen alles gleich. Dann werden wir dieses Problem beseitigt haben. Du schaffst also das Problem.
Ja.
Und dann kommst du mit der Lösung für das Problem. Und damit hast du die völlige Kontrolle über jeden einzelnen Aspekt. Dahin führt der römische Katholizismus die Welt, packt sie an der Nase.
Ja.
Denn die Leute stecken so in dieser Krise, weil ja jeder davon betroffen ist, dass der einzige Ausweg zu sein scheint, ihrem Weg zu folgen.
Genau.
Wenn wir alle diese Themen behandeln wollen, brauchen wir doch eine Zeit der Trübsal, oder?
Ja.
Interessanterweise trägt das in der King James Bibel die Überschrift: die Zeit des Endes, Daniel 12, Vers 1. Zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht. Wir haben schon vorher über diesen Vers gesprochen. Wenn er sich erhebt und aufsteht, dann ist das das Ende der Gnadenzeit. Denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. Also Martin, wenn du möchtest, dass es mehr Verbrecher gibt, dann nimm der Polizei das Geld.
Richtig.
Lass uns diese Zeit des Chaos haben, damit wir die Gesetzgebung einführen können, die wir haben wollen. Und bevor wir das tun, lass uns noch ein paar Kontrollen einbauen, damit wir genau kontrollieren können, wer noch kaufen und verkaufen darf.
Ja, dabei ist es auch wichtig, sich daran zu erinnern, was wir schon gezeigt haben, woher das alles kommt. Es kommt von Rom.
Ja, es kommt von Rom.
Alles, was man jetzt in der Welt geschehen sieht, spiegelt die Führung des Tieres wider.
Und es gibt so viele Leute, die anderen dafür die Schuld geben wollen.
Ganz genau.
Es ist ein rassistisches Problem oder ein zionistisches Problem oder dieses oder jenes.
Der Demokraten oder
ja,
Republikaner.
Oder ein politisches Problem. Das ist es nicht. Es ist ein römisches Problem.
Ja.
Und wenn wir das nicht erkennen und wenn wir nicht die Quelle unserer Errettung und Erlösung an der richtigen Quelle finden, dann werden wir von der Woge dieser Drangsal, wie es noch keine gab, hinweggefegt. Möge Gott uns die Weisheit geben, dieses Buch zum Standard zu machen und keine Philosophien oder Traditionen, die sich auf heidnische Philosophien gründen und auch auf heidnische Religionen.
Pagan religion.
Lass uns beten.
Let's pray. Heavenly Father,
himmlischer Vater, lass uns verstehen, dass wir es mit einem Feind zu tun haben, der das Wort Gottes gebraucht. Herr Jesus, als du in der Wüste versucht wurdest, kam der Teufel dir mit dem Wort Gottes und du hast ihm, es steht geschrieben, entgegengehalten. Lass auch uns ein, es steht geschrieben, entgegensetzen. Das ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen.
Amen.
Amen.